Der Islam Fragen über Fragen. Es sind tatsächlich sehr viele Fragen, die mir gestellt wurden für diesen Vortrag. Und gewöhnlich brauche ich etwa einen Vortrag in voller Länge, um auf jede Frage irgendwie sinnvoll zu antworten. Ich will aber versuchen, das, was Sie auf meinem Blog auch nachlesen oder auch hören können, in ausführlicheren Vorträgen auch heute pointiert und konzentriert auch weiterzugeben. Ich danke herzlich für die Einladung hierher ins Gesprächsforum Leben und Glauben nach Kerlingen und will gleich in die Thematik einsteigen. Die erste Frage: Wer war Mohammed und was hat ihn getrieben? Nun, darüber wird gestritten. Und zwar seitdem es Mohammed gab. Schon die ersten islamischen Geschichtsschreiber gehen auf verschiedene Aussagen aus seiner Umwelt ein. Man kann aus dem, was die islamische Tradition uns sagt, was die Kritiker über ihn gesagt haben und was jetzt im Nachhinein durch moderne medizinische Erkenntnisse manches vielleicht doch erhärten. Tilman Nagel, der die definitive Biografie zu Mohammed geschrieben hat, ein deutscher Islamwissenschaftler, der jetzt emeritiert ist, der unterscheidet zwischen drei Phasen im Leben des Mohammed. Als junger Mensch sagt er, habe er zu dem Bund der Strengen gehört in Mekka. Das war eine für andere etwas frömmelnd wirkende Gruppe von Männern, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, auf die Reinheit der Pilger zu achten, die nach Mekka gekommen sind, um dort Opfer darzubringen, um sich Orakeln lesen zu lassen, sagen zu lassen, um den heiligen Kaaba-Stein zu zirkumlokutieren, also herumwandern. Und es gab eine Gruppe von jungen Männern, die haben darauf geachtet, dass niemand mit unreinen Kleidern, ungewaschen, sich diesem Heiligtum näherten. Also es war ein junger Mensch, der auf jeden Fall einen religiösen Ader hatte und schon ja etwas extrem oder radikal wirkte auf seine Umwelt. Die zweite Phase beschreibt Tilman Nagel als die Hanif- oder Rasul-Phase. Es gab zur Zeit Mohammeds eine Entwicklung hin zum Monotheismus allgemein. Das war nicht etwas, was Mohammed irgendwie erfunden hätte. Auch der große deutsche Geschichtswissenschaftler Oswald Spengler hat in seinem ja, epochalen Werk Der Untergang des Abendlandes, das glaube ich innerhalb von 20 Jahren über 20 Auflagen erlebte, hat auch schon gezeigt, dass es in der gesamten Antike etwa 200 Jahre vor dem Auftreten des Islams eine allgemeine Entwicklung hin zum Monotheismus gegeben hat und dass die Menschen das nicht mehr so ganz ernst nehmen konnten mit der Vielgötterei. Und diese Menschen, die sich dem Monotheismus verschrieben hatten im arabischen Raum, hießen oder nannten sich Hanifen. Und wir wissen aus der Mohammed-Biografie, dass er auch in seiner Verwandtschaft einen Onkel hatte, der ein bekannter solcher Hanif war. Er hatte außerdem noch Christen und Juden in seiner Verwandtschaft. Es war also eine Welt, in der er aufgewachsen ist, in der auf der einen Seite die alten paganen Kulte gepflegt wurden mit Pfeile werfen, Pfeilorakeln oder Ziegengedärme lesen, solche heidnische magischen Gebräuche, aber auf der anderen Seite eine Bereitschaft der Menschen im Allgemeinen, sich auf einen, ich würde sagen, moderneren Gottesbild einzustimmen, einen transzendenteren Gottesbild, ein Gott, der außerhalb des Geschaffenen ist und der über allem steht, und das hat auch sein Gottesbild später sehr geprägt. Neben diesem Hanifenbegriff oder Suchender kann man das auch umschreiben, nennt er sich in dieser Phase Rasul, das ist ein Gesandter. Er hat diese Berufung verspürt im Jahr 610, als er 40 Jahre alt war. Geboren ist er vermutlich im März des Jahres 569 nach Christus. Und im Jahr 610 hat er ein Bekehrungserlebnis oder ein Beauftragungserlebnis, wie man das auch nennen will, wo, wie er berichtet, der Prophet Gabriel ihm gewirkt habe, richtig am Leibe gewirkt habe und ihm ihn angeheißen ließ oder trag vor. Das ist nachzulesen in komprimierter Form in Sura 96 des Koran. Ab dem Jahr 622, als Mohammed aus verschiedenen Gründen nicht mehr in Mekka sich halten konnte und ausgewandert ist, wie es die Muslime sagen, oder geflohen ist aus Mekka mit einer Gruppe von Menschen aus der Großoasenstadt Yathrib, nördlich von Mekka, dorthin in ihre Stadt gegangen ist, fängt also im Jahr 622 wieder eine neue Phase seines Wirkens an, und Tilman Nagel nennt das die Phase des Propheten, also nicht nur ein Gesandter, sondern auch einer, der in der Reihe aller Propheten der Menschheitsgeschichte steht, und zwar als Siegel der Propheten, als derjenige, der die letzte Offenbarung Gottes für die Menschheit bekommen hat und den Anspruch hatte, das Verbatim von Gott bekommen zu haben und auch so weiterzugeben. Zu diesem Prophetenamt in dieser dritten Phase gehört ganz wesentlich auch den Aspekt des Herrschens. Und Tilman Nagel streicht heraus, dass es Mohammed immer um die Macht gegangen war. Und verschiedene Dinge in seiner Biografie lassen das erklären oder auch verstehen. Er eckte so gut wie immer an, außerhalb von dem kleinen Kreis seiner getreuen Nachfolger in den Anfangsjahren. Sein Umfeld nahm ihn durchaus ambivalent wahr. Viele hielten ihn für verrückt. Und zwar deswegen, weil er unter Anfällen litt, hinter denen wir heute epileptische Anfälle vermuten. Er hat immer seine Offenbarungen, in Anführungsstrichen, auch im Anschluss an so einen epileptischen Anfall gehabt. Und diese Anfälle wurden von der arabischen Kultur als eine Art heilige Krankheit angesehen. Also es war ambivalent. Auf der einen Seite sagten sie, er tickt nicht ganz richtig, aber er tickt auf jeden Fall heilig. Also man rührt so einen Menschen nicht an, das ist in vielen Kulturen so, bis hin nach Europa, in Russland, in die Zarenzeit, da gab es die Tradition, dass ein Verrückter auch den Zar beschimpfen und beschmeißen durfte. Ein normaler Mensch wäre ja hinter Gitter gewandert oder wäre zu Tode verurteilt worden, aber ein Verrückter, der darf das. Warum? Weil man vermutete, dass hinter dieser Verrücktheit irgendwie ein göttliches Wirken stecken könnte. 16 Mal wehrt sich der Koran gegen diesen Vorwurf der Verrücktheit. Also es war auf jeden Fall ein großes Thema, wenn das im Koran selbst so stark thematisiert wird. Ich nenne nur eine Stelle, die Sure 15, Vers 6 bezieht sich darauf. Dann wissen wir aus dem Koran und aus den Hadithen, das sind die Überlieferungen über das, was Mohammed sonst gesagt hat, im offenbarischen Zustand, was er gesagt hat und was er getan hat oder was andere berichtet haben, dass sie gesehen haben bei ihm oder gehört haben bei ihm. Und das sind die Spottgedichte. Die Araber haben eine Poesie gepflegt und wie bei uns die Häme, Böhmermann zum Beispiel, diese Satire eine Rolle spielt, das war auch in der arabischen Gesellschaft so. Und es gab mindestens zwei Dichterinnen, die solche Spott- oder Häme-Gedichte auf Mohammed gedichtet haben und vorgetragen haben, was den Zorn Mohammeds natürlich auf sie zog, und die eine wurde auch deswegen getötet. Die Frage, ob Mohammed wirklich Epileptiker war, wurde schon von den alten griechischen Geschichtsschreibern, byzantinische Schriftsteller und Historiker gestellt. Damals nannte man das eben Fallsucht. Und sie haben so etwas dahinter vermutet. In moderner Zeit gibt es Untersuchungen zu der Thematik von einem Iraner, Abbas Sadighian zum Beispiel, Sword and Seizure, Mohammed's Epilepsy and the Invasion of Islam, oder ein Türke, Korkut Dede, Life Alert, The Medical Case of Mohammed, oder noch ein Muslim, Ali Sina, Understanding Mohammed, Psychobiography. Da wird immer versucht zu verstehen, was war die Krankheit hinter Mohammeds Auftreten und Wirken. Die allerneueste Untersuchung zu diesem Thema hat ergeben, dass es eine Form der Epilepsie gibt, die eine bestimmte Region der Großhirnrinde betrifft, die immer mit nicht nur mit diesem Zustand der Bewusstlosigkeit, sondern eben auch mit Erinnerung verknüpft ist an Ereignisse, die man im Zustand der Bewusstlosigkeit gehabt hat. Und es gibt berühmte Fälle im Lauf der Geschichte. Fjodor Dostojewski war einer, der unter dieser Krankheit litt, und er hat mal an eine Brieffreundin, die eben diese gleiche Krankheit hatte, geschrieben: Das ahnt kein Mensch, was für ein Glück uns befällt, wenn wir diese Anfälle erleben oder erleiden. Das wäre eine medizinische, diesseitige Erklärung für manches von dem, was Mohammed verkündet hat. Für die Anfangszeit seines Wirkens galt auf jeden Fall, dass nur das, was er im Zustand der Bewusstlosigkeit als Offenbarung bekommen hat, dass das auch wirklich Wort Gottes oder Koran sei. Was er im Zustand des Wachseins an Eingebungen oder Ideen bekommen hatte, das sei eben nur seine eigene Weisheit und sei nicht von Allah, nicht von Gott ihm gegeben. Es gab aber auch von Anfang an die Frage, ob es sich hier um eine klassische Form der Besessenheit handelt. Und zwar berichtet der die islamische Literatur am besten von dieser Sache. Und zwar gibt es die Tradition innerhalb der islamischen Geschichtsschreibung von den satanischen Versen. Wir erinnern uns wahrscheinlich die meisten von uns hier an das Jahr 1989, als Salman Rushdie abtauchen musste, weil der Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen ihn erlassen hat mit einem Kopfpreis von 4 Millionen US-Dollar für jeden, der ihn umbringt, weil er dieses Buch, die satanische Verse, veröffentlicht hatte. Das Buch ist an sich viel mehr als nur ein Bericht über die islamischen Traditionen, wie Mohammed einmal der Offenbarung durch den Satan aufgesessen sei. Und ich will keine Werbung für das Buch machen, in manchen Zügen halte ich das auch für pornografisch. Aber auf jeden Fall hat Salman Rushdie in seinem Buch in einem Kapitel die ureigene islamische Tradition aufgearbeitet, in der gesagt wurde, dass Mohammed einmal von seiner Zeit in der Wüste am Berg Hira, in der Höhle, wo er einen Monat im Jahr durch Ehevertrag mit seiner 25 Jahre älteren Frau Khadija gesichert, auch gefastet hat, gebetet, meditiert hat und eben seine ersten Offenbarungen auch erlebte. Und einmal kam er zurück und hat verkündet, die Mekkaner müssen doch nicht alle Götter aufgeben. Die dürften Manat, Usat und Allat dürften sie eben behalten. Das hätte der Erzengel Gabriel ihm von Gott übermittelt. Und zwar mit der Begründung, auch die Christen hätten 3 Gottheiten, den Vatergott, die Muttergöttin und den Sohn Gott, und die Christen seien ja schließlich auch Ahl al-Kitab, also Volk des Buches, und deswegen würde das ja im Sinne einer trinitarischen Einheit oder Monotheismus, würde das den Mekkanern ebenso zugebilligt werden. Seine Angehörigen haben eine Ratte gerochen, haben sich von ihm abgewandt und gesagt, dir geht es nur um die Macht, du willst nur die Mekkaner für dich gewinnen. Du bist zu allen Kompromissen bereit, wenn sie nur dich akzeptieren als religiösen Führer. Aber wir wollen den einen wahren Gott und uns ihm unterwerfen. Mohammed war ein sehr kluger Mensch und er hat das begriffen, dass er mit lauter halbherzigen Mekkanern keine neue Theokratie von Gott geführtes Reich würde aufrichten können. Er braucht Überzeugungstäter und deswegen hat er seinen Jüngern, die ihn verlassen wollten, gesagt, wart mal ab, ich gehe wieder zum Berg Hira und will das aber von Gabriel selber genau wissen. Da ging er also zurück in seine Höhle und als er zurückkam, kam er mit folgender Botschaft zurück. Er hat gesagt, der Erzengel Jibril oder Gabriel sei ihm erschienen und er habe den Engel konfrontiert und gefragt, wie konntest du mir so etwas sagen? Es kann ja nur einen Gott geben. Das mit 3 Göttern, das geht schon gar nicht. Der Engel Gabriel habe ihm zur Antwort gegeben, das war nicht ich. Ich habe dir das nicht gesagt. Und nun entsteht die Frage, ja, wenn du es nicht warst, wer war es dann? Und dann kommen sie drauf, es ist nur einer, der imstande ist, den Gabriel zu impersonifizieren. Und das ist der Shaitan, der Satan, der Widersacher Gottes, der Engel des Lichts. Mohammed hat also diese Botschaft seinen Jüngern gesagt und die waren zufrieden. Die Mekkaner waren nicht zufrieden, sie sind ihm nicht nachgefolgt. Letztendlich musste er auch aus Mekka fliehen, aber er hatte seine Überzeugungstäter bei sich. Die Frage, die später aufgekommen ist und auch den Ayatollah Khomeini beschäftigt hat, ist, wenn Mohammed in die Irre geführt werden konnte von dem Schaitan, von dem Satan einmal, woher wissen wir, dass er nicht mehrfach von dem Teufel verführt wurde? Und das war eine sehr lebendige Vorstellung, die die Menschen gehabt haben. Die Muslime bis heute glauben an den bösen Engel über der linken Schulter, die einen vom rechten Weg abbringen will, und den guten Engel über der rechten Schulter, die einen einflüstert, bleib auf dem recht geleiteten Pfad. Und das ganze Leben ist ein Tauziehen zwischen diesen Kräften, die dämonischen, teuflischen Dschinn-Kräften, die letztendlich auf den Satan zurückgehen, auf der linken Seite, und die guten englischen, nicht angelsächsisch, sondern von den Engeln abstammenden Kräften auf der rechten Seite, letztendlich göttliche Kräfte. Und Mohammed hat auch im Koran an einigen Stellen das betont, dass diese Einflüsterungen etwas sind, was ihn verrückt macht, was ihn wirklich erschüttern und wovor er bewahrt sein muss. Und wo jeder Rechtgläubige um Bewahrung beten soll, diese Einflüsterung. Und deshalb bleibt auch die Frage im Raum, ob Mohammed vielleicht, also auf jeden Fall von manchen Menschen seiner Zeit, als ein Besessener angesehen wurde. Wer war Mohammed und was hat ihn getrieben? Zusammenfassend, Tilman Nagel sagt, Mohammed ging es immer um die Macht, und die Geburtsstunde des Islam wird bezeichnenderweise mit der Hijra, mit dem Auszug aus Mekka, den Einzug in Yathrib, was dann nachher in Al-Madina An-Nabi, also in den Ort des Propheten, umgenannt wurde. In diesem Jahr 622 gilt die Geburtsstunde des Islam, und deswegen zählt der islamische Kalender auch bis heute vom Jahr 622 an. Es gibt noch weitere Thesen. Die ganz moderne kritische Islamwissenschaft hat auch die These aufgestellt, ob es Mohammed überhaupt gegeben hat. Es gibt in der Tat Ungereimtheiten während der Zeit der ersten drei Kalifate. Es gibt von der Numismatik her Erkenntnisse, manche Münzen, die von den ersten drei Kalifen geprägt wurden, tragen auch christliche Symbole, zum Beispiel Kreuze. Und wie das möglich war, das sind alles Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Aber ich halte es mit Tilman Nagel, dass solche Religionen nicht aus dem Nichts entstehen, dass es immer eine treibende Kraft dahinter gibt. Und dass es Mohammed als historische Person mit großer Wahrscheinlichkeit gegeben haben wird, auch wenn von manchen der Name Mohammed als Titel verstanden wird, als Messias-Titel, als der zu Preisende, einfach als Deckname genommen wird für eine nicht real existierende Person. Der Islam, eine antichristliche Religion, Fragezeichen. Zunächst mal müssen wir einfach festhalten, dass der Islam, wenn wir die Geburtsstunde im Jahr 622 nach Christus festhalten, ist eine Religion, die fast sechs Jahrhunderte nach der Geburtsstunde des christlichen Glaubens entstanden ist. Der Islam ist entstanden in einer Welt, die vom christlichen Glauben weitestgehend geprägt war. Auch in dem Teil, was heute Saudi-Arabien heißt, wo Mekka und Medina liegen, gab es regen Kontakt zu Christen und zu Juden. Und es gab auch zahlreiche Einsiedlermönche, die in diese Gegend sich zurückgezogen haben, um ihr kontemplatives Leben zu pflegen. Vieles, was Mohammed an Kenntnisse von dem Christentum hatte, scheint aus dem heretischen Christentum herauszustammen. Zum Beispiel, was im Koran als Kindheitsgeschichte von Jesus uns erzählt wird, dass er Vögelchen aus Ton geschaffen habe als Kind und dann in die Hände geklatscht und sie seien zu wirklichen Vögeln geworden und davongeflogen. Das ist eine leicht abgeänderte Tradition aus dem heretischen Thomas-Evangelium, sogenannten Evangelium, wo eben berichtet wird, dass das Jesuskind aus Ton Vögelchen gemacht hat, sie angeblasen hat und sie davon lebendig geworden seien und davon geflogen. Es gibt viele Traditionen im Koran selbst, die ja teilweise Verballhornungen von biblischen Geschichten sind, zum Teil einfach schlicht missverstanden sind. Es wird im Koran Miriam, die Schwester Moses, mit Miriam, der Mutter Jesu, verwechselt. Innerhalb von einem Vers geht es um beide Miriams, als wäre das dieselbe Person. Der Islam ist eine Religion, die deutlich nach dem Christentum entstanden ist, also eine nachchristliche Religion. Nun, die Frage, ist der Islam auch eine antichristliche Religion? Und da muss man zunächst einmal die griechische Bedeutung von anti klären. In unserem Sprachgebrauch ist anti fast nur noch im Sinne von gegen, dagegen sein. Ich bin anti irgendwas. Der Anti-Atomlager, ja, zum Beispiel. Dabei ist die ursprüngliche Bedeutung von Anti anstelle von etwas treten. Der Antichrist in der biblischen Tradition ist einer, der an die Stelle des Christus treten will. Das heißt, der für sich den Heilsanspruch den Heilscharakter in Anspruch nimmt, dass er der Heilsbringer ist. Und der Islam ist antichristlich in beiden Sinnen. Der Islam seit den Tagen Mohammeds räumt zwar den Christen die Möglichkeit ein, unter einem dominierenden Islam weiterhin ein Existenzrecht zu haben, aber nicht als das Normative, sondern aus Respekt davor, dass, wie Mohammed im Koran sagt, die Ahl al-Kitab, die Völker des Buches, die Juden und die Christen, dass sie Muslime vor uns gewesen sind. Es gibt die schöne Stelle im Koran, wo es heißt, wenn du etwas nicht verstehst, dann geh zu den Juden und Christen und frag sie, denn sie sind Muslime vor euch. Nun kommen wir an den Grundanspruch des Islam. Und der Grundanspruch des Islam ist, dass der Islam die wahre Religion ist, und zwar seit Erschaffung der Welt bis in alle Ewigkeit. Außerhalb des Islams gibt es keine wahre Religion. Und wenn wir die Salafistenstände in den Fußgängerzonen sehen, dann steht meistens auf einer Banderole drüber die wahre Religion. Das ist der Anspruch des Islam. Die Christen und die Juden sind nur insofern zu dulden in ihrer Religiosität, als sie auch von dieser wahren Religion seit Adam, seit Henoch, seit Abraham und Noah vor ihm alle abstammen. Für den Islam haben die Christen und die Juden zwar ihre heiligen Bücher gefälscht an entscheidenden Stellen, aber sie kommen aus dem gleichen Lager sozusagen. Und deswegen haben sie noch eine Existenzberechtigung. Schließlich war Jesus auch ein großer Prophet, der zweitgrößte Prophet für den Islam nach Mohammed. Aber es ist eben nicht eine Religion, die Wahrheitsanspruch für sich in Anspruch nehmen kann. Und nun sehen wir, wenn wir den Koran lesen, dass der Koran alle Antworten auf Christentum und Judentum mit eingebaut hat. Der Islam ist die einzige nachchristliche Weltreligion und diese Religion hat sich mit dem Christentum bereits in der Entstehungsphase auseinandergesetzt und sich dagegen abgegrenzt. Es gibt die These von vielen modernen Islamwissenschaftlern oder auch Religionswissenschaftlern, dass der Islam eigentlich keine Neugründung einer Religion war, sondern dass der Islam sich aus dem heretischen Christentum im syrischen Raum heraus entwickelt hat. Das heretische Christentum, der eben nicht an die Zwei-Naturen-Lehre Jesu glaubt, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott und zwar gleichzeitig ist. Und diese Heretiker, die wurden von den Byzantinern auch natürlich an den Rand gedrängt. Viele wurden ins Exil geschickt. Sie wurden auch verfolgt von der Staatsmacht, nachdem der christliche Glauben zur Staatsreligion unter Konstantin nach der konstantinischen Wende gemacht worden war. Und diese Heretiker sind vielleicht eine treibende Kraft gewesen hinter der Entstehung des Islams. Ich sehe es eher so, dass diese heretischen Christen vermutlich diejenigen waren, die dann nach der Gründung des Islam durch Mohammed in Scharen übergelaufen sind, weil sie dort Schutz hatten. Sie waren dann nicht mehr persona non grata, sondern sie waren auf der herrschenden Seite und nahmen den Islam auch deswegen gerne an. Nur ein Beispiel dazu, wenn wir die Eroberung Nordafrikas vor Augen halten. In nur 70 Jahren hat sich gesamt Nordafrika bis hin zu Spanien, Teile von Spanien, sich dem Islam ergeben. Und dieses riesengroße Gebiet wurde nicht einfach mit militärischen Mitteln besiegt. Da hatten die Araber, die diese Kriege angeführt haben, die hatten nicht die personale Kraft, um all diese Gebiete zu besetzen. Sie haben lokale Menschen gewinnen müssen, um ihr Reich, auch ihren Glauben, aufzurichten, aufrechtzuerhalten. Und was ihnen sehr entgegenkam in Nordafrika, ist, dass die Visigoten und Vandalen, die das Weströmische Reich überrannt hatten, bereits als arianische Christen, in Anführungsstrichen, schon Nordafrika im Grunde eingenommen hatten. Sie hatten eine ähnlich niedrige Christologie wie die Muslime auch, Jesus sei schon ein besonderer Mensch, aber ihn gleich Gott zu stellen, da waren sie nicht so davon überzeugt. Und da konnten diese arianischen Christen, also nicht orthodoxen, nicht katholischen Christen, im Islam aufgehen, ohne irgendwelche große Abstriche an ihrer eigenen Theologie zu machen. Und das kam dem Islam sehr entgegen. Alle Antworten sind eingebaut. Es gibt im Gespräch mit Muslimen immer diese gleichen Punkte, an denen die Meinungen auseinandergehen. Haben die Christen drei Götter oder glauben sie nur an einen Gott? Ist Jesus wirklich gestorben, gekreuzigt und auch wieder auferstanden oder ist er in den Himmel aufgenommen worden, von wo er am Ende der Zeit zurückkommen wird, um gegen den Antichristen, den Jalal, zu kämpfen und ihn zu besiegen und das islamische Weltreich einzuführen? Der Islam hat ein theologisches Ziel. Wenn man das von Weitem betrachtet und nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Und dieses eine große theologische Ziel ist neben der Unterwerfung unter Allah, Islam heißt Unterwerfung, es wird oft gesagt, Islam heißt Frieden. Es kommt vom gleichen Wurzel wie Salam. Man wünscht sich ja Assalamu alaikum, sein Frieden sei mit euch im Arabischen. Aber Islam ist der Zustand des Befriedetseins. Und das ist ein antiker Friedensbegriff, so wie wir es von der Pax Romana kennen. Bei der Pax Romana ging es nicht um Völkerverständigung, sondern es ging um die Unterwerfung aller nicht zu Tribut von sich aus bereiten Völker. Völker, die nicht sich gerne einverleiben lassen wollten in das Römische Reich. Und die wurden dann unterworfen und dadurch ist die Pax Romana, der römische Friede, entstanden. Und der Islam ist genau parallel dieser Gedanke, dass der Islam ist der Zustand des Befriedetseins, wo alle sich Allah unterworfen haben. Also das ist der eine theologische Ziel, oder ja, das ist nicht nur ein theologisches Ziel, sondern das ist so ein gesellschaftlich-soziologischer Ziel. Der theologische Ziel ist, das Christusereignis zu überwinden und die Uhr zurückzudrehen hinter das Christusereignis zurück. Alles, was wir als Christen von Jesus bekennen, wird im Islam ausgeschaltet, das wird gleichgeschaltet. Das gilt für den Muslim als nicht wahr. Jesus kann unsere Sünden nicht vergeben, denn er habe sein Leben nicht als Opfer dargebracht, denn er sei gar nicht gestorben. Der Islam eine antichristliche Religion? Ja, der Islam tritt mit dem Anspruch auf, die einzig wahre Religion zu sein, die an die Stelle des christlichen Anspruchs tritt, die Menschen in aller Welt in die Unterwerfung vor Allah zu bringen. Drittens, Christen in islamischen Ländern, ihr Leben, ihr Leiden, ihr Zeugnis, das fing schon am Anfang an. Juden und Christen wurden in den Anfangsjahren der Herausbildung der islamischen Gesellschaft drangsaliert. An einem Tag wurden 500 Juden enthauptet und ihre Leichnamen in einen Graben in der Stadt Medina verscharrt. Als Johannes von Damaskus, der letzte Kirchenvater der katholischen Kirche, der letzte Kirchenvater überhaupt, als Wesir am Hof des Kalifen in Damaskus war, war das eine sehr ambivalente Geschichte. Die Muslime haben die Macht an sich gerissen gehabt, sie konnten aber ohne die Christen nicht regieren. Und darum haben sie Johannes Damaszenus als Visier eingestellt. Und er konnte versuchen, in manchen Bereichen die Interessen der Christenheit zu vertreten. Aber wenn man den Pakt von Omar liest, der zeigt, dass da nicht viel zu bewegen war. Im Pakt von Omar, dem zweiten Kalifen, lässt sich lesen, dass ein Christ nicht die gleiche Barttracht haben kann wie ein Moslem, dass er nicht die gleiche Kleidung tragen darf wie ein Muslim, dass er keinen muslimischen Namen haben darf. Man muss einen deutlichen Unterschied äußerlich schon machen können zwischen einem Muslim und einem Christen. Ein Christ darf an seinen Kirchen äußerlich kein Kreuz anbringen. Das war damals in vielen islamischen Ländern der Welt. Heute gibt es Kirchen mit Kreuzen auch auf dem Kirchturm, aber das war im Pakt von Omar am Anfang so vorgesehen. Ein Christ darf sich nicht höher stellen, also rein physikalisch, als ein Moslem. Also wenn Sie alle Muslime wären, dann müsste ich mich setzen. Nach dem Pakt von Omar in Ägypten, in der Provinz Minya, vor einigen Jahren ergab sich den ein Zwischenfall, da ist ein 13-jähriger Junge, ein Christ, auf seinem Esel von den Feldern zurückgeritten in das Dorf. Es gab eine große koptische Gemeinde in diesem Ort. Und ohne sich irgendwas zu denken, er war ja auch 13, ritt er an eine Beerdigungsprozession von Muslimen in umgekehrter Richtung vorbei. Er wollte nur heim. Er wollte sie nicht überholen oder so, er ist nur vorbeigeritten, aber er ist nicht abgestiegen. Und deswegen hat der Mob diesen Jungen verprügelt, die Christen kamen zu seinem Schutz aus ihren Geschäften, das Resultat, 30 Geschäfte wurden gebrandschatzt und geplündert, 30 Christen wurden verhaftet, als Menschen, die ein öffentliches Ärgernis erregt hätten. Das ist dieses Schema von Dominanz innerhalb des Islam, der Christen zu Dhimmis macht. Das sind, manche übersetzen das Schutzbefohlene, die Muslime benutzen gern das Wort Schutzbefohlener. Ich stelle immer die Frage, Schutz vor wem? Eigentlich heißt das das Wort ein Fronpflichtiger oder einer, der abhängig ist, also ein Klient, der von dem Herrschenden abhängig ist. Der Bischof von Cordoba in der angeblich goldenen Zeit des maurischen Islams in Spanien schrieb damals, dass die Muslime verlangt haben, dass Christen und Juden sich anders kleideten, dass sie diskriminiert wurden in allen Bereichen des Lebens. Die Juden mussten den Judenfleck tragen, Vorläufer vom Judenstern, und auch einen Hut, der lächerlich aussah. Und dieser Bischof von Cordoba berichtet, wie die islamischen Kinder die Christen und Juden mit Steine beworfen haben und beschimpft haben als Dhimmis, als Fronpflichtige, als Menschen zweiter Klasse. Heute ist es in der gesamten islamisch geprägten Welt so, dass Christen eine Art Bürger zweiter Klasse sind. Ein Moslem darf seine Religion nicht ändern. Das wird auch in fast allen islamischen Ländern im Pass und im Personalausweis festgehalten, welche Religionszugehörigkeit weil das eben den Status des Menschen ausmacht. Und wenn Muslime sagen, im Islam sind alle Menschen gleich, dann muss man auf die Betonung achten. Im Islam sind alle Menschen gleich. Wer Muslim ist, der ist gleichberechtigt. Aber die Nicht-Muslime, sie nicht. In Pakistan habe ich etliche Jahre gelebt und habe das gesehen, wie in allen Bereichen des Lebens die Christen ausgegrenzt, schikaniert, diskriminiert werden, ausgenutzt. Sie haben eben keine Möglichkeit, sich zu wehren. Die Gerichte geben ihnen kein Recht. Wir kommen jetzt diese Woche aus Ägypten zurück, wo es auch zahlreiche Fälle gibt, dass christliche Mädchen von Muslimen entführt werden, vergewaltigt und dann zwangsverehelicht. Und als die Familien versuchen, ihre Mädchen ausfindig zu machen, da mauern einfach die Polizei. Die sagen, das Mädchen gibt es, aber das Mädchen ist Moslem, und wenn ein Mensch Moslem wird, dann darf ein Christ nichts mehr quasi rechtliche Ansprüche an den stellen. In Pakistan und Afghanistan wird der Übertritt von einem Moslem zum christlichen Glauben in der Regel von der Familie mit dem Tod geahndet. Ich könnte viele Beispiele erzählen. Es wird auf jeden Fall der Mensch aus der Familie zerstoßen und der Mensch hat keinen Anspruch auf seinen Platz in der Gesellschaft. Viele verlieren ihre Arbeitsstelle und werden einfach ausgegrenzt. Der Islam in Deutschland, ich versuche näher dran zu bleiben, und dann, ich glaube, das schaltet automatisch ab, wenn man eine kurze Zeit lang kein Ton kommt. Der Islam in Deutschland, was bedeutet das langfristig für uns? Ich bin heute Morgen daran erinnert worden, dass bei meinem Vortrag hier 2011 manche Leute richtig Angst gekriegt haben. Es geht mir nicht darum, irgendwie Angst zu schüren oder Angst zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir Christen die beste Botschaft der Welt haben und dass wir zuversichtlich sein können und dass wir das Vertrauen in diese Botschaft und auch in unseren Herrn brauchen und dass wir keine Angst vor dem Islam haben brauchen. Es gibt einen demografischen Wandel, der lässt sich ja nicht bestreiten. Und in den jetzt verstrichenen 6 Jahren können wir das sehen, wie diese Entwicklung auch fortgeschritten ist. Die Frage, die oft gestellt wird, ist, wird sich der Islam in Europa anpassen? Wird es einen Euro-Islam geben? Ich will ganz klar darauf antworten, ja, es wird einen Euro-Islam geben. Es gibt jetzt schon verschiedene Lehrende an theologischen Fachbereichen in Münster, in Tübingen zum Beispiel, die bemüht sind, eine aufgeklärte Form des Islam zu lehren. Mohammed Khurshid zum Beispiel in Münster, der Nachfolger von dem geschassten Sven Kalisch, der die Existenz Mohammeds angezweifelt hatte. Auch er tritt für eine aufgeklärte Form des Islam ein, in der Koran historisch kritisch gedeutet wird und wo es keine Tabus gibt, wo man auch die Existenz Mohammeds in Frage stellen kann. Es wird und es gibt auch im Kleinen diesen Euro-Islam. Die Frage ist, ob dieser Euro-Islam auch Einfluss haben wird. Und das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir Bassam Tibi zu Herzen nehmen, der in Göttingen gelehrt hat und Deutschland im Zorn und in Enttäuschung verlassen hat, weil er gesehen hat, dass er überhaupt keinen Fortschritt hier macht mit seiner aufgeklärten Form des Islam und nach US ausgewandert ist, der auch dieses Jahr wieder in Deutschland war, um Vorträge zu halten, der merkt eben, dass das nicht so einfach geht, denn man kann nicht einfach sagen, ja, die theologische Elite und die Kirchenleitungen schreiben den Gemeinden vor, was gepredigt werden soll, sondern der Islam ist nicht in Kirchenstrukturen verfasst, sondern jede Moscheegemeinde ist nach den Grundvorstellungen des Islams für sich eine unabhängige Einheit, die niemandem ansonsten Rechenschaft schuldig ist. Und wenn es Verbände gibt, wie DITIB, der weitaus größte Verband in Deutschland mit etwa 400 bis 500 Gemeinden, der vom türkischen Staat gelenkt ist, dann, wenn man merkt, dass jede Gemeinde eigentlich für sich agiert, dass die Frage, wie kann man all diese Menschen, all diese Gemeinden mit einer aufgeklärten Form des Islam erreichen und prägen wollen. Viele von Ihnen werden den Bericht von Konstantin Schreiber gelesen haben oder davon gehört haben, wie er ein Jahr lang durch die Durchschnittsmoscheen Deutschlands gegangen ist, jeden Freitag eine andere Moschee, ganz gewöhnlich, also nicht salafistische oder wahhabitische Moscheen der extremistischen Art, sondern ganz normale Durchschnittsmoscheen, und wie er entsetzt war, wie die wie ein militanter, gewaltbereiter Islam dort propagiert wird. Er war erschrocken, auch viele der Flüchtlinge, die zu uns kommen, gerade auch aus Syrien, sagen, schreibt er, dass sie so eine Verkündigung in Syrien nie gehört hätten. Also so eine militante Art der Verkündigung. Der Islam in Deutschland, was bedeutet das langfristig für uns? Das kommt auf uns drauf an. Und ich bin ein Anhänger der freien Marktwirtschaft, und mein Theologieprofessor im Neues Testament, einer davon, Martin Hengel, ein Erbe der Hengeler Textilwerke in Heidenheim, der hat gesagt, auch in der Theologie belebt Konkurrenz das Geschäft. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott uns die Muslime nach Deutschland aus zwei Gründen schickt. Einmal, weil er auch diese Menschen liebt, und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weil diese Menschen in ihrer eigenen angestammten Heimat meistens nicht die Möglichkeit haben, echte Christen zu erleben und von dieser Liebe Gottes zu ihnen zu erfahren, kommen sie zu uns. Und das ist die Frage, ob wir ihnen diese Chance geben. Und das halte ich für die primäre Aufgabe von uns Christen in Deutschland heute im Blick auf die Flüchtlingsströme. Das müsste unser Herzensanliegen Nummer eins sein. Das, was uns an Jesus Christus überzeugt und das, was in uns Freude in der Nachfolge bewirkt, dass wir das in einer glaubhaften und verständlichen Weise für alle kommunizieren, auch für die Muslime zu uns kommen. Aber das hat auch einen zweiten Aspekt, meiner Meinung nach. Und das ist, dieser Islam kommt zu uns als Warnung und auch als Weckruf. Auf dem Hintergrund des Islam können wir viel besser erkennen, was der christliche Glaube ist. Und damit möchte ich schließen, was bedeutet der Glaube für einen Moslem oder einen Muslimen und für einen Christen. Der Muslim will, wie der Name schon sagt, das Partizip, einer, der sich Allah unterworfen hat. Das ist ein Muslim. 42 Mal am Tag postiert er sich in Richtung Mekka und berührt den Boden mit der Stirn. Er unterwirft sich liturgisch, rituell, jeden Tag bei den 5 Gebetszeiten 42 Mal, sofern er die Gebete einhält. Was ja höchstens 10% der Muslime weltweit tun. Der Muslim will also Gott gefällig sein. Und hier entsteht das Problem, jeder Muslim glaubt, dass es Gott gibt. Und jeder Muslim glaubt an Allah, dass er der Schöpfer ist und Erhalter dieser Welt. Und wenn gesagt wird, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs oder Gottes, des sich Erbarmenden und Barmherzigen, bis auf eine Sure alle Suren begonnen werden, dann ist auch der Glaube, dass Gott in einem gewissen Sinn barmherzig ist. Wenn man Sure 55 genauer studiert, und dazu gibt es einen sehr guten Artikel von Professor Siegfried Räder, von meinem Lehrer in Kirchengeschichte seinerzeit, dann stellt sich heraus, dass diese Barmherzigkeit Allahs nach dem Islam so zu verstehen ist, dass Gott uns alle Möglichkeiten gibt, dass wir uns ihm unterwerfen können. Er gibt uns Regen und Sonne, er gibt uns Pflanzen und Tiere, er gibt uns Lebensraum, er gibt uns die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten. Die Barmherzigkeit Gottes erstreckt sich nicht auf die Erlösung nach dem Islam, sondern auf das Leben allgemein. Und deswegen fangen auch Muslime, wenn sie irgendwas machen, das Geschäft aufschließen morgens oder ins Auto steigen, ein frommer Muslim wird immer so halblaut sagen, Bismillah. Also ich fange jetzt an, aber eigentlich heißt es, Gott ist mir gnädig und gibt mir Gnade dazu, was ich jetzt gerade tue. Das ist ein Glaube, der auch sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Die Muslime sind sehr, sehr fromme Menschen, sofern sie auch praktizierende Muslime sind. Und das muss man auch schätzend anerkennen. Es ist aber trotzdem etwas anders als der Glaube für einen Christen. Und zwar habe ich mit einem etwas älteren Pashtunen zusammengearbeitet in Pakistan. Er hieß Nissa Khan und er war Evangelist unter seinem eigenen Volk. Und das war ja gefährlich, irgendwie von Jesus den eigenen Volksgenossen erzählen zu wollen. Missionieren ist strengstens verboten in Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi-Arabien, Jemen, in fast allen islamischen Ländern. Und wenn man Nissa Khan gefragt hat, was muss ich tun, um ein Christ zu werden, dann hat er immer verschmitzt geantwortet, werde ein guter Moslem. Was hat er damit gemeint? Nun, das erste war, niemand konnte ihn etwas anhaben, wenn er sagt, werde ein guter Moslem. Denn die Muslime verstehen das gut. Die sagen nicht, ich bin nicht gläubig oder ich bin nicht praktizierend, sondern sie sagen, ich bin ein guter Moslem oder ich bin ein schlechter Moslem. Sprich, ich halte alles ein, was der Glaube mir gebietet, oder ich halte eben nicht alles ein und deswegen bin ich ein schlechter Moslem. Nissa Khan war der Überzeugung, wer es wirklich versucht, ein guter Moslem zu sein, scheitert daran. Ähnlich wie Paulus daran gescheitert ist, ein guter Jude zu sein und gemerkt hat, dass man dieses Gesetz nicht erfüllen kann. Ein Freund von mir, auch ebenfalls Muslim, Habib, der hat immer wieder mir gegenüber betont, der Islam ist eine leichte Religion. Der Islam ist eine leichte Religion. Was meint er damit? Wenn man krank ist im Monat Ramadan und nicht fasten kann, dann muss man auch nicht. Das darf man nachholen. Nach Eid al-Adha, wenn das Opferfest vorbei ist und alle anderen nicht mehr fasten, dann darf man das nachholen. Das ist eine Gnade Gottes, dass man dieses Gebot erfüllen kann. Wenn man auf Reisen ist und nicht fasten kann, dann darf man das nachholen. Das ist hinter diesem Gedanken, der Islam ist eine leichte Religion. Gott legt dem Menschen nichts auf, was er nicht prinzipiell in der Lage wäre zu erfüllen. Es klingt zunächst auf dem ersten Hören ähnlich, wenn wir den Lehrtext vom gestrigen Tag, 1. Johannes 5,3 hören, dass die Liebe zu Gott, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das klingt auch so, wie wenn Johannes sagen würde, der christliche Glaube ist keine schwere Religion. Es geht aber hier um etwas anderes. Es geht um die Liebe zu Gott. Und wenn wir etwas in Liebe zu Gott tun und nicht, weil es ein Muss ist oder weil es Pflicht ist, man spricht von den Zimma, von den Pflichten im Islam, die einer zu erfüllen hat, dann merken wir, dass das in unserem christlichen Glauben, das Erich Schnepel schon Anfang des letzten Jahrhunderts als Ende aller Religion beschrieben hat, unser christlicher Glaube ist nicht der Versuch, Gott in den Griff zu kriegen, so zu manipulieren, dass er das tut, was wir wollen, was im Grunde alle Religion sonst ist, sondern der christliche Glaube ist das Leben in einer Beziehung zu Gott, was ja auch für den Muslim die höchste Form der Häresie ist. Deswegen sind auch die Sufis, die mystischen Muslime, nicht anerkannt von den Sunniten und von der Mehrheit der Schiiten, weil diese Sufis sagen, ja, ich will die meditative Einigung mit Gott, die sagen, das geht gar nicht. Und eine Beziehung zu Gott haben, das geht gar nicht. Niemand kann sich in Bezug zu Gott stellen. Und wir haben aber vom christlichen Glauben her eine ganz andere Vorstellung. Und das ist, dass Gott uns liebt, dass er uns unendlich liebt, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dass er seinen Sohn nicht in die Welt sandte, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und dass wir diese Liebe zu ihm erwidern können in unserem Alltag. Und das ist der Gedanke, der hinter diesem Vers in 1. Johannes 5, Vers 3 ist. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, dass wir uns mit seinem Willen eins wissen. Aus Liebe ihm dienen. So wie in einem Ehepaar, wenn eins krank wird oder vielleicht chronisch krank ist und vom anderen aus Liebe gepflegt wird, dann ist das eine Frucht der Liebe und nicht etwas, was als Last oder nur als Last empfunden wird. Für mich persönlich waren die Jahre in Pakistan sehr erhellend für meinen eigenen christlichen Glauben. Manchmal ich komme aus einer evangelikal-pietistischen Tradition, und manchmal erkennen wir einen Hang zur Gesetzlichkeit. Und die Zeit in Pakistan hat das mir völlig ausgetrieben. Zu merken, dass im Monat Ramadan, wenn die Menschen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten, dass fast alle Menschen an Körpergewicht zunehmen, die TV-Moderatorin immer völlig ihre Bäckchen kriegt, weil nach dem Heißhunger des Tages eben Kalorien zuhauf eingeschaufelt werden und morgens um 2 Uhr, 3 Uhr nochmal aufgestanden wird, um möglichst so viel reinzuschaufeln, dass man es einen Tag über durchhält. Das ist natürlich eine leichte Religion, dass man einen Weg findet, das auch zu halten. Aber wir glauben nicht an den Buchstaben, sondern an den Sinn und dass Gott uns nicht dazu anhält, irgendwelche externe Gebote zu halten, sondern die Beziehung zu ihm lebendig zu halten und aus der Beziehung zu ihm, aus seiner Liebe heraus, auch Licht und Liebe in unsere Welt hinauszutragen. Ich mache an dem Punkt jetzt vorläufig Schluss. Es gibt jetzt ein Nachtischbuffet und dann nachher wird es eine Gesprächsfragerunde geben. Thank you.